Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Torben.
Ich bin Jan.
Ich bin Paula.
Ich bin Dana.
Ich bin Henning.
Ja, und ihr hört die Pin-Up Dogs. Wir reden jeden Monat über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Wir sind alle ein bisschen durch. Danas Kind schläft nicht. Mein Kind hat bis eben nicht geschlafen. Willkommen bei Pin-Up Dogs, dem Eltern-Podcast. Nein, im Ernst. Erstmal ein allerherzliches Glückwunsch und eine Umarmung an Paula. Paula hat nämlich gerade sozusagen, also wirklich hot off the press, den Doktortitel
bekommen. Endlich. Nach langem Warten und viel Nerven und so. Ja, vielen Dank.
Herzlich willkommen.
8 oder so, würde ich sagen.
Das ist nichts, ich biete 10. Ah,
ja.
Ja.
Gut. Ich weiß auch nicht, ob das
macht allen Studierenden Hoffnung,
ob das immer notwendig ist, aber es ist schon krass, wie lange das dauern kann. Ja, super, dass du durchgehalten hast. Ich kann immer noch an meine Frau denken, die einfach, für die das wichtig war, um nicht für eine Schwester gehalten zu werden. Das finde ich auch krass. Das ist halt ein Problem, dass man als Mann, den man als Mann so nicht hat, ist wirklich ein Unterschied, muss man ehrlich sagen. Ja. Ihr hört die Pin-Up Talks, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst uns doch bitte einen Daumen hoch, ein Herzchen auf den gängigen Podcast-Plattformen da. Wenn euch besonders gut gefällt, was ihr hört, dann werft uns doch bitte was in den Hut. Das macht ihr, indem ihr auf unsere Homepage geht. Da gibt also www.pin-up-dogs.de. Dort gibt es einen Fördern-Button, da klickt ihr drauf, dann kommt ihr zu einem PayPal-Link. Dann könnt ihr, was immer ihr für richtig haltet, uns in den Hut werfen. Wenn ihr CME-Punkte über diesen Podcast oder eine Fortbildungsbescheinigung haben wollt, dann merkt euch die 4 Codewörter, die in diesem Podcast drin sind. Gebt sie in der richtigen Reihenfolge auf dem CME-Button auf unserer Homepage ein. Wenn ihr Fachpersonal seid, klickt ihr auf nur Teilnahmebescheinigung, dann bekommt ihr eine Teilnahmebescheinigung. Wenn ihr ärztliches Personal seid, dann gebt ihr eure einheitliche Fortbildungsnummer an und dann bekommt ihr 3 bis 4 Fortbildungspunkte, je nach Lust und Laune der Ärztekammer. Wir können leider keine Fortbildungspunkte für Titriertfolgen vergeben und die CME-Punkte gibt es nur bis zum 15.02. um 18 Uhr. Dann macht unser Ballrock, unser Gatekeeper Timo, das CME-Modul dicht. Das Ganze liegt auch an Vorgaben der Ärztekammer. Da können wir leider nichts gegen machen, weil wir nicht als E-Learning gelistet sein können. Fragt mich nicht. Wir sind ein Vortrag. genau. Wir können leider keine notfallmedizinischen CME-Punkte bieten, weil wir in Niedersachsen beheimatet sind, zumindest der Grundstruktur des Podcastes und wir die CME-Punkte über Niedersachsen beantragen. Und wir hier in Niedersachsen gibt es diese notfallmedizinischen CME-Punkte nicht. Ich habe versucht, über andere Bundesländer welche zu beantragen. Die sagen, es ist aber nicht ihre Ärztekammer. Sie müssen sich an ihre Ärztekammer wenden. Und die sagt, sowas haben wir nicht. Geht also nicht. Genau. Ich glaube, das zu den CME-Punkten. Wenn ihr die CME-Punkte in Anspruch nehmt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns was in den Hut werft, weil es, wie ihr gerade auch hört, kein unerheblicher Zusatzaufwand ist und wir damit unsere Technik finanzieren können und auch die ganzen laufenden Kosten, die wir hier so haben. Genau. Ansonsten lasst uns doch Kommentare da, damit wir mit euch diskutieren können und so voneinander lernen können, damit das Ganze hier keine Einbahnstraße ist, sondern wir alle voneinander profitieren. Genau, bevor wir zu den Kommentaren vom letzten Monat kommen, möchte ich einmal repräsentativ ein paar Spender vorlesen. Stefanie, Michael, Robert, Mareile, Felix, Thorsten, Anna, Magdalena, Dominik, Carlo, Saskia, Jana, Martin, Hans, Sven, Jonas und Steffen. Vielen, vielen Dank euch repräsentativ für alle anderen und vielen Dank, dass ihr dieses Projekt damit am Leben haltet. Das hilft uns wirklich sehr und ermöglicht uns auch so schöne Wochenenden, wie wir im November hatten. Kommen wir zu den Kommentaren, die ich habe. Da kommt als erstes ein Kommentar von unseren Podcast-Mitstreitern von Hypercapnie. Ich glaube, es gab jetzt schon länger nichts Neues, aber Fredi und Charlotte haben einen super Podcast zu Anästhesie und Klimaschutz gemacht. Und im letzten Podcast haben wir über die Verwendung von Fertigspritzen philosophiert und inwiefern die vielleicht klimatisch fürs Klima besser sind. Und sie schreiben, dass es dafür ein komplettes Lifecycle Assessment geben müsste für die Fertigspritzen, um eine sinnvolle Vergleichsbasis zu haben. Aber die existiert nicht. Hier gehen liebe Grüße an die EU und die Industrie raus. Man kann nur, wie von uns vorgeschlagen, präventives Aufziehen von Medikamenten vermeiden. Und wenn, dann jedenfalls Fertigspritzen verwenden, weil die dann jedenfalls nicht aufgerissen werden müssen und so häufiger verwendet werden und nicht am Ende des Tages oder vielleicht am Ende der Narkose sogar verworfen werden. Ja, vielen, vielen Dank und liebe Grüße gehen raus an Charlotte und Freddy. Der zweite Kommentar ist von Niklas und da geht es um die DCAF-Studie und da haben wir über Vorhofflimmern geredet, in dem Fall über Vorhofflimmern, koffeininduziertes Vorhofflimmern, also eine ethisch höchst fragwürdige Studie aus meiner Sicht. Aber nichtsdestotrotz hat Niklas, seines Zeichens Kardiologe aus Hamburg, da spannende Kommentare zu. Niklas schreibt nämlich, dass die Apple Watch als Medizinprodukt der Klasse 2A in der EU zugelassen ist und daher eine Detektion von Vorhofflimmern und die Dokumentation auf der Apple Watch von mindestens 30 Sekunden als diagnostisch gilt.
Richtig krass.
Das finde ich super spannend. Und es geht noch weiter. Arterielle Arrhythmien, die mittels Device detektiert werden, sind aber wiederum nicht gleichzusetzen mit Vorhofflimmern. Man nennt sie, solange sie symptomfrei sind, Device-Detected Atrial Fibrillation oder subklinisches Vorhofflimmern. Und die scheinen mit einem anderen Schlaganfallrisiko einherzugehen, als das Vorhofflimmern, was symptomatisch ist und per Oberflächen-EKG detektiert wurde. Ja, spannend.
Ultra spannend.
Dazu gibt es ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Das ist auf deren Homepage auch runterzuladen. Das Positionspapier heißt 2025 Positionspapier Device-detektiertes Vorhofflimmern.
Richtig cool.
Also wenn ihr es nachlesen wollt.
Ich muss sagen, ich finde es voll innovativ, weil richtig oft ist es ja schon so, dass Leute einfach irgendwie ein Vorhofflimmern haben und dass es aber genau in dem Moment, wo sie dann eben ihr Langzeit-EKG dran haben, nicht auftritt. Und weil man natürlich ja ständig mit seiner Smartwatch in der Gegend rumläuft, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es dann halt eben festgestellt wird, einfach viel, viel höher. Also richtig cool, dass das jetzt da in diese Leitlinie eingegangen ist.
Auf jeden Fall. Oder in das Positionspapier, in der Leitlinie ist noch nicht, aber trotzdem richtig gut. Meine Smartwatch liegt übrigens meistens hier bei mir auf dem Schreibtisch und wird nicht weiter bewegt. Aber ich war auch noch nie der Uhrenträger und die Smartwatch hat das nicht geändert bei mir.
Darfst du sie etwa in der Klinik nicht tragen?
Nee, ich darf sie in der Klinik nicht tragen. Es gibt Kollegen, die tragen sie dann am Unterschenkel, also Fußgelenk drumherum.
okay.
Ich war aber also auch in meiner Marathon Triathlon-Zeit, ich war nie der Typ, der so dieses Selbsttracking so betrieben hat. Ich bin immer so gelaufen, so Rennrad gefahren, so geschwommen, wie ich mich
aber du musst doch deine Herzfrequenz
wie ich mich gut gefühlt habe und bin damit zumindest so, ich meine, vielleicht bin ich jetzt auch älter und es ist anders, aber bin damit in dem Alter, in dem ich das exzessiv gemacht habe, wirklich gut gefahren. Das so nach persönlicher Einschätzung und Gefühl zu machen.
Wenn du es jetzt machen würdest, würdest du wahrscheinlich einen Schreck kriegen.
Wahrscheinlich. Aber deswegen mache ich es nicht und gehe einfach so laufen.
Also
ist doch auch
ein besonders großer Unterhaltungswert.
Paula hat mich in Fürth zumindest nicht abgehängt.
Nee, das stimmt. Beim Laufen. Das stimmt.
Also vielleicht hat
ja, ich muss sagen, besonders großen Unterhaltungswert hat das Schlaftracking von diesen Smartwatches.
Ich traue mich gerade kein
Fahrrad
mehr zu fahren.
Wenn man im Schichtdienst arbeitet so und sie einem dann die ganze Zeit sagt, man soll doch bitte mal regelmäßiger
Paula,
schlafen
da?
Gehen. Das liebe ich am meisten. Und jetzt ist meine Internetverbindung abgekackt.
Das läuft. Oder zumindest eingefroren.
Das läuft ja richtig gut. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Das eine, der ist von Steffen. Steffen schreibt nämlich, dass in seiner Klinik ein ähnlicher Lieblingsfehler passiert ist, den er mir sogar mal zugeschickt hat. Das hatte ich nicht in Erinnerung. Dort wurde Zinksalbe versucht, über ein ZVK zu spritzen. Das hat nicht geklappt, weil sie den ZVK geklottet hat. Das Ganze wurde als Zirsfall ordentlich aufgearbeitet und hat zur Folge, dass bei ihm in der Klinik nur noch Magensondenspritzen benutzt werden dürfen und keine normalen Spritzen mehr, um Salben aufzuziehen. Das finde ich, wenn man sie schon in Spritzen aufziehen muss, einen ganz klugen Weg. Und dann hat Steffen auch noch einen Kommentar zur ERC-Leitlinie. Was ihm fehlt, ist der Abschnitt Physiological Guided CPR. Hier gibt es besonders die Anlage von der Arterie, um die diastolischen Blutdruckwerte zu ermitteln, weil hier die Studien schon relativ gut sagen, dass diastolische Werte von unter 25, besser sogar noch von 35, positiv sind für das ROSC-Wahrscheinlichkeit und das auch der Grund ist, warum wahrscheinlich Adrenalin oder Beta-Agonisten zu einer höheren ROSC-Wahrscheinlichkeit führen. Das rückt auch Reboa unter Reanimation bzw. ECPA ein anderes Licht und die erklärt die höheren ROSC-Raten, weil man natürlich einfach den diastolischen Blutdruck damit hochhalten kann. Aber damit hätte auch die arterielle Punktion einen anderen Stellenwert in der Reanimation.
Ja, aber die Leitlinie bezieht sich da auf sozusagen eine Reanimation unter besonderer Beobachtung. Das heißt, Reanimation in stärker überwachten Bereichen wie Intensivstationen oder dem OP, wo die Arterie schon liegt und die Intubation schon gemacht ist. Und da werden insbesondere dann auf CO2-Werte und den diastolischen Blutdruck gezielt. Und da wird dann eben auch empfohlen, die Suprarenin-Dosis entsprechend anzupassen und das fraktioniert zu geben, bis man ein Milligramm erreicht hat. Beziehungsweise, wenn man eben irgendwie so ein Stadium des profunden Schocks hat, also so eine Pseudo-PEA oder sowas, da eben doch das Suprarenin auch kontinuierlich zu geben und nicht als Bolus alle 4 Minuten.
Okay. Damit kommen wir zu Vermischtes, würde ich sagen. Wenn wir Kommentare durch, Vermischtes. Genau, das Erste, was ich zu Vermischtes habe, ich und Jan und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, sind in Bremen beim Bremer Kongress für Intensivmedizin und Intensivpflege. Wir machen da ein Pub-Quiz und ich habe auch noch eine Session zu meinem Lieblingsfehler. Kommt doch vorbei, wir freuen uns auf euch. Der Lieblingsfehler der heutigen Folge wird auch der Fehler sein, den Paula live letztes Mal beim Bremer Intensivkongress vorgetragen habt. Da könnt ihr schon mal einen Eindruck gewinnen, was so in der Session auf euch zukommt.
Ein sehr schöner Kongress, ganz, ganz große Empfehlung.
Genau.
Und vielen Dank an meine Kollegen, die meine Dienste übernommen haben.
So, dann Henning, du hattest was zu Vermischtes, oder?
Genau, ich habe auch noch was mitgebracht und zwar lag bei uns im Aufenthaltsraum ein Beitrag aus der A&I aus November 25 noch, der sich mit dem Umgang mit BTM-Resten im OP mal beschäftigt hat. Das ist ja irgendwie auch ein Thema, was von Haus zu Haus unterschiedlich gehandhabt wird, habe ich das Gefühl. Und zwar ist das eine Stellungnahme oder auch rechtliche Einordnung zu dem Thema vom Leiter der Bundesopiumstelle, Dr. Krämer Schäfer heißt der Herr, wo einfach mal kurz geschaut wird, wie ist denn da die rechtliche Lage, wie sollten wir mit diesen Resten umgehen, was dokumentieren, wie viele Zeugen braucht man und so. Aber mal kurz die Frage, wie läuft das bei euch in den Häusern? Gibt es da irgendwie klare Vorgaben oder macht das jeder so, wie er meint?
Also es ist Zwei-Augen-Prinzip im Endeffekt, also 2-4-Augen-Prinzip. Ja. Pflegekraft und Arzt zusammen, die Pflegekraft vernichtet, der Arzt dokumentiert in unserem Fall. Und ja, genau, so läuft es.
Das wird in der Digitalisierung dann viel einfacher werden, weil da fragt also zumindest das Programm, was wir implementieren würden, fragt ab, wie viel Opioid verworfen wurde am Ende.
Ja, wir haben extra Feld dafür auf dem Narkoseprotokoll, okay, wo wir eintragen, verworfen und dann quasi.
Dann habt ihr aber andere Protokolle als 80%.
Ja, wir haben extra Protokolle für unser Krankenhaus.
Toll.
Ja, ob das immer toll ist, weiß ich nicht.
dann habt ihr ja auch eine Druckerei, die
ja,
druckt.
Und wir nutzen so Blaupapier, was man dazwischen.
Das ist richtig geil. Stark. 21. Jahrhundert, Tom.
Ja, ich glaube, das wird nur noch für unsere Klinik
ja,
produziert.
Aber das ändert sich ja jetzt bald. Wir digitalisieren das.
Aber das
ja
Schöne ist, man kann sie halt individuell anpassen. Also man kann halt sagen,
das
okay,
ist
das
bei uns auch so.
Und dann geht den nächsten Druck halt ein anderes, das finde ich manchmal ganz smart, dass man halt nicht darauf angewiesen ist, was andere Leute sich da überlegen.
Das, also okay. Zumindest bei Ibeso wirst du das in der Digitalisierung auch können, dass du das Programm anpasst, was du noch drin haben willst.
Jetzt wollen wir aber wissen, was die Bundesopiumstelle dazu sagt.
Genau. Was sie dazu sagt, ja. Ich wollte nur kurz sagen, wir haben auch bei uns digitales Narkoseprotokoll, aber bei uns wird da nicht nachgefragt, irgendwie, wie viel wir verbrauchen
haben. Ja, es kann ja auch unterschiedlich sein.
Das ist spannend.
Kommt ja auf den Programmierer an.
Genau. Ganz grundsätzlich ist der Umgang mit BTMs im Betäubungsmittelgesetz geregelt. Und da gibt es noch 3 weitere Verordnungen, die dann den Umgang damit so ein bisschen genauer beschreiben, das Ganze ausdifferenzieren. Davon für uns relevant ist die sogenannte Betäubungsmittelverschreibungsverordnung. Die Aussagen dort sind, ein Betäubungsmittel gilt als verbraucht, wenn es dem Vorrat, also dem BTM-Schrank entnommen wurde, patientenbezogen dokumentiert und auch angebrochen worden ist. Was dann aber mit möglichen BTM-Resten geschehen soll, ist nicht explizit geregelt oder erwähnt. Von einigen Verantwortlichen wird dann zu dem Thema manchmal der Paragraph 16 des Betäubungsmittelgesetzes angeführt. Der passt aber auf diesen Anwendungsfall nicht. Der bezieht sich auf die Vernichtung von noch verkehrsfähigen Arzneimitteln. Also wenn zum Beispiel irgendwie eine Apotheke, die zugemacht wird, größere Mengen BTMs loswerden muss. Aber nicht das, was wir tagtäglich da im Saal machen. Und auch eben in diesen Verordnungen ist das Ganze nicht weiter erklärt oder geregelt. Was also tun? Jetzt kommen wir eben zu dieser Empfehlung der Bundesopiumstelle. Die Spritzen, denen noch was drin ist, sollten entleert werden, zum Beispiel in einen Kanülenabwurfbehälter oder auf einem Stück Zellstoff. Dann soll eine patientenbezogene Dokumentation, zum Beispiel im Narkoseprotokoll, stattfinden. Mitgabe von Resten ist auf die Intensivstation zum Beispiel natürlich möglich. Dann soll dort die entsprechende Dokumentation stattfinden. Und verantwortlich ist dann am Ende der oder die betreuende Anästhesistin. Anästhesiepflegepersonal soll das Ganze unter ärztlicher Aufsicht entsorgen, also da auch wieder dieses Vier-Augen-Prinzip. Und darüber hinaus ist jetzt aber keine weitere Bezeugung notwendig. Ne? Kleine Einschränkung am Ende, diese Bundesbehörde kann jetzt hier nur so Empfehlungen abgeben. Wenn das irgendwann mal verbindlich geregelt werden sollte, dann müssen das die Landesbehörden ausdifferenzieren. Fand ich aber ganz interessant, weil das bei uns im Haus gefühlt irgendwie so gar kein Thema ist. Also da wird es, glaube ich, gar nicht dokumentiert. Vielleicht auch ein Grund, warum das dann mal im Aufenthaltsraum auslag, um da mal so ein bisschen Awareness zu schaffen, dass wir da vielleicht ein bisschen aufpassen. Weil wenn irgendwie was passiert mit den Resten, da Murks gemacht wird, dann ist eben schon am Ende die Anästhesistin, der Anästhesist im Saal mit verantwortlich in einem bestimmten Maß, weil die dann in dem Moment eben das Betäubungsmittel sozusagen besitzen und dann eben auch für die Entsorgung verantwortlich sind, wenn es nicht mehr gebraucht wird.
Super, super wichtiges Thema, finde ich. Also gerade wenn man so organisatorisch denkt, super wichtiges Thema. Hm. Ich finde spannend, wie streng es denn noch vermeintlich im Saal ist, auch wenn es leicht zu erfüllen ist, dass man das einfach mit Unterschrift dokumentiert. Und wie lax es denn doch auf Intensivstationen ist. Weil ehrlicherweise, wer ist auf Intensivstationen verantwortlich mit Schichtübergabe und? Und wenn da noch ein Sufenta-Perfusor nur halb voll ist und abgebaut wird aus unterschiedlichsten Gründen, Therapieziel.
Oder schon neu aufgezogen.
Ja. Genau, also das ist.
Und wie oft liegt die Bolus-Opiat-Spritze da irgendwie dann doch mal die ganzen Tage am Bett rum irgendwie und ist ja auch nicht irgendwo unter Verschluss oder so, sondern liegt halt einfach da und dann ist sie plötzlich weg. Ach nee, ist runtergefallen, ja, keine Ahnung, wo die hin ist. Also ich gebe dir völlig recht, Torben, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist echt, diese Diskrepanz ist halt sehr beeindruckend irgendwie.
Ja.
Ich finde es immer krass, wie unterschiedlich das im Rettungsdienst und im Krankenhaus ist, weil ich das aus dem Rettungsdienst, aus meiner Ausbildungszeit noch kenne, dass du wirklich sämtliche Sachen austragen musst. Bei uns wurde dann irgendwann eingeführt, auch dass man Kitanest austragen muss und auch Propofol, weil es da sei wirklich einen schlimmen Vorfall gab bei uns im Kreis. Und also mehrere schlimme und ein tödlicher, ganz schrecklicher Vorfall. Und dementsprechend ist das dann eingeführt worden, dass auch diese Sachen noch austragungspflichtig sind. Und im Krankenhaus ist es irgendwie gefühlt einfacher. Also natürlich wird da auch immer alles ausgetragen. Aber wie ihr schon sagt, wenn man die Spritzen sammeln würde, käme man relativ schnell am Ende des Tages auf eine also, relevante.
Und ich glaube deshalb auch, dass das Austragen wird das nicht verhindern, dass jemand, der den Drang danach hat oder die Sucht danach hat, das zu konsumieren und in dem Bereich, in solchen Bereichen arbeitet, da auch rankommt.
Ich meine auch, dass es höher ist bei uns.
Und die Anästhesist ist sowieso ganz
Beruf,
weit oben.
Ne? Also, absolut.
Das ist ein super relevantes Thema. Und zwar nicht nur die Opiate, die ja irgendwo reglementiert sind, sondern eben auch so Sachen wie Propofol, Ketamin, diese ganzen Midazolam, diese ganzen Dinge, die ja einfach in den meisten Kliniken einfach so offen zugänglich im Narkosewagen rumliegen, muss man sagen. Ne?
Ja, klar.
Bei uns war Ketanest und Dormicum tatsächlich auch eine Zeit lang nur, sag ich mal, gegen, also bei den Bereichsleitungen erhältlich oder so. Also nicht jetzt irgendwie in jedem Wagen verfügbar, weil da auch irgendwie auffällig hohe Verbrauchszahlen aufgefallen sind, die nicht mit dem, was auf dem OP-Plan stand, zu vereinbaren waren irgendwie. Also.
Jetzt wird Jan und der eine oder andere wieder lästern, weil es bei uns vorrätig ist, aber zum Beispiel die großen Mida-Ampullen, also die großen im Sinne von Perfusor-Dosierung fürs Anmischen von 90 Milligramm auf 50 oder 180 auf 50, die sind bei uns auch auf der Intensivstation im Opiatschrank. Also die kleinen 5 auf 5 nicht natürlich. Also natürlich, aber die sind es nicht. 15 auf 3 auch nicht, aber ab alles, was größer ist, ist bei uns beim Opiatschrank auf der Intensivstation.
Boah, ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist, ehrlich gesagt. Müsste ich mal nachgucken.
Ja.
Aber bei uns sind die Benzos auch im Opiatschrank
angeschlossen.
Auch die kleinen.
Ja. Vielleicht gar nicht.
Und Ketanest habe ich auch nicht auf dem Wagen. Da muss ich auch für jedes Mal an den zentralen Medikamentenschrank. Das ist nicht eingeschlossen, aber das ist nicht in jedem
Fall. Okay, doch, das ist bei uns.
Was ich blöd finde, weil das hilft ja auch manchmal mal, wenn man es schnell braucht.
Also, das haben wir überall drauf. Und ich meine, es gibt ja auch ein paar Indikationen. Aber gut, ich kann auch verstehen, dass man es nicht überall hin tut, aber für die Patientenversorgung ist es schon praktisch, es direkt zur Hand zu haben. Ja. Wie habt ihr es geregelt, wenn wir schon darüber diskutieren, wo sind die Opiate? Also jetzt im Saal, auf Intensivstation, im Schrank und werden dann aufgezogen, aber sind sie im Narkosewagen? Hat die Pflege, ich kenne auch die Lösung, dass die Pflegekraft die in der Bauchtasche oder so hat.
So ist es bei uns gerade und jetzt wird dann demnächst ein Betäubungsmittelschrank etabliert werden, wo die Pflegekraft für den Patienten mit ihrem Daumenabdruck und dem Aufkleber das patientenspezifisch rausnimmt und das dann gleich digital in ein Buch übertragen wird, was da eben die optimale Lösung ist.
Das klingt wirklich sehr optimal. Auf Intensivstation auch, nur um dieses Tor gleich aufzumachen, seid ihr da genauso konsequent?
Ich hoffe, ich weiß es noch ehrlicherweise nicht.
Ja, bei uns liegen sie tatsächlich in der Schublade im Wagen mit drin. Also,
ja, bei uns jetzt auch. Aktuell ist es auf der Intensivstation auch noch nicht so. Da ist sozusagen ein Schrank mit einer Austrageliste und da gibt es einen Schlüssel und die Schichtleitung hat den Schlüssel und der Schlüssel wandert dann rum. Und jeder, der was aus dem Schrank braucht, holt sich den Schlüssel und trägt das dann das selber aus auf den Patienten. Genau. Aber also bei uns hat sich's geändert, weil es immer da ja im OP relativ viele unterschiedliche Opiate in den unterschiedlichen Sälen verwendet wurden und da eben es häufiger zu Fehlkalkulationen kam, sage ich mal, und das nachvollzogen werden musste dann über mehrere Stunden, wo das Opiat verschwunden ist. Und aus dem Grunde ist es so geändert worden, dass die Saalpflegekraft die Opiate bei sich trägt und eben einzeln rausgibt für jeden Patienten und dann im Vier-Augen-Prinzip das entsprechend ausgetragen wird in der Saalliste und in Zukunft halt wahrscheinlich dann eben mit diesem Schrank. Hat halt den Nachteil, dass man, wenn das Opiat die Dosis leer ist, die man hatte, man rechtzeitig sich was nachbringen ja. lassen muss.
Aber an sich, finde ich, klingt es relativ sicher und auch jetzt nicht hyperkompliziert. Ja. Also, weil das Problem ist ja immer, das muss ja alles immer auch noch irgendwie pragmatisch und umsetzbar sein.
Ja, und es muss halt immer dann, das ist halt das, was das Wichtige und Richtige ist, bei jeder Übergabe wird die bis dahin ausgetragene Opiatmenge dann eben auch in das Buch übertragen. Also vom Frühdienst zum Spätdienst wird es übertragen und vom Spätdienst zum Nachtdienst wird es nochmal übertragen. Dann gibt es sozusagen in der Pflege eine Übergabe, wo die Opiate dann auch im Giftbuch ausgetragen werden.
Eine Sache, weil es mir gerade auffällt, wo wir so sprechen und ich da zumindest sagen möchte, dass es uns bewusst ist, dass es eigentlich unkorrekt ist. Wir reden von Opiaten, wir meinen natürlich Opioide. Opiate im strengeren Sinne sind vom Schlafhormon abhängig und wir reden natürlich auch über synthetische Substanzen. Oder hauptsächlich, nicht nur auch, sondern hauptsächlich über synthetische Substanzen. Genau. Machen wir weiter. Ich habe nämlich auch noch was für Vermischtes. Und da geht es um Andexanet Alpha. Ja, Andexanet, 2018
bye.
In den USA zugelassen, 2019 bei uns zugelassen. Das ist tatsächlich ein Bereich, wo wir schon Podcasts gemacht haben, weil die Zulassungsstudie, die habe ich in einem sehr frühen Podcast mal
auseinandergenommen.
Zerrissen. Und so ganz unberechtigt war es nicht im Nachhinein, weil es damals keine Kontrollgruppe gab bei der Studie. Und somit konnte ein damals 18-prozentiges Thromboembolie-Risiko nicht richtig eingeordnet werden, weil man nicht wusste, wie ist es in der Kontrollgruppe. Also wie wäre es ohne Andexanet gewesen? Und man hat es dann zugelassen und dann sind verschiedene Studien nachgekommen. Und da in den verschiedenen Studien hat man meistens eine Zunahme von so und Studien und retrospektiven Analysen, Meta-Analysen hat man eine Zunahme des Thromboembolie-Risikos von ungefähr 5%, also zwischen 4,6 und 6,3% festgestellt, je nach Arbeit. Und damit Thromboembolie-Raten bei Andexanet zwischen 9 und 16%. Ja, und damit hat die FDA dann Nutzenrisiko von Andexanet entzogen und hat in den USA dem Ganzen die Zulassung entzogen. Die Europäische Kommission, also die EMA, die hat sich dazu noch nicht geäußert, meines Wissens. Also ich habe noch nichts gelesen. Ich weiß nicht, habt ihr was gelesen? Nee, hier ist auch Kopfschütteln. Aber zum Aufnahmezeitpunkt gab es hier noch nichts. Aber trotzdem, das spricht tatsächlich, also als weiterer Punkt gegen die Anwendung. Das ist das, was ich loswerden wollte. Dana, du willst das Ganze noch ergänzen?
Ja, genau. Newspapers hat dazu nämlich auch einen Gastbeitrag von Heiko Lier, den wir ja auch im Podcast schon dreimal hatten. Und der hat in der Tat drei Schlussfolgerungen gezogen aus mehreren Studien. Also lest euch diesen Newspapers-Artikel durch, den verlinke ich in den Shownotes. Seine Schlussfolgerungen waren zum einen, die Anwendung von Andexanet Alpha muss aufgrund erheblicher thromboembolischer Komplikationen vermieden werden. Das ist das, was Torben ja auch gerade schon quasi angeteasert hat und was in den USA schon passiert ist. Und dann hat er sozusagen zwei weitere Aspekte noch genannt. Zum einen, bei der Anwendung von Idarucizumab muss mit thromboembolischen Komplikationen gerechnet werden. Eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung ist daher erforderlich. Und genauso bei der Anwendung von PPSB muss mit thromboembolischen Komplikationen gerechnet werden. Auch da ist wieder eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung erforderlich. Genau, das wollte ich einfach nur ganz kurz seine Schlussfolgerungen als too long didn't read ergänzen.
Ja, genau. Was für mich jetzt ganz klar ist, auch schon mit dem FDA-Ding, dass bei den Kosten, die Andexanet verursachen, jetzt ist wirklich gar kein Grund mehr gibt, es zu nutzen. Also vorher konnte man ja noch sagen, okay, es ist zugelassen, wir haben es da. Wir reden ja über Kosten von einem Kleinwagen, ne? Also muss man ja auch sagen.
Ja, wir haben noch ein kleines Thema für euch, ein kleines vermischtes Thema, und zwar aus dem berufspolitischen Bereich. Das haben wir etwas später als die Hauptaufnahme aufgenommen und deswegen schneiden wir euch das jetzt hier gerne noch rein. Dafür habe ich mal wieder Gerrit da. Gerrit ist unser berufspolitischer Vertreter des Vertrauens. Und Gerrit, ich glaube, dich kennen inzwischen so gut wie alle auch aus dem Regionalanästhesie-Skript. Ich denke, wir müssen dich nicht nochmal neu vorstellen, außer du siehst das anders. Aber worüber wollen wir heute kurz sprechen?
Ja, nee, ich glaube, eine Vorstellung ist auch nicht mehr notwendig. Aber ja, es passieren ja am Rande von unserem Arbeitsalltag immer wieder Dinge, die uns auch beeinflussen, die aber vielleicht gar nicht so in die Breite kommen. Und ein Punkt, der da jetzt quasi oder schon letztes Jahr auf uns zugekommen ist, ist, dass die Ständige Kommission für ärztliche Weiterbildung eigentlich vorhat, unsere Facharztweiterbildungszeit zu kürzen. Und das haben wir als Anlass gesehen, um uns im Bündnis junge Ärztinnen und Ärzte einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und da ein Veto einzulegen. Wie viele andere Berufsverbände auch, wie auch der Berufsverband der Deutschen Anästhesistinnen und Anästhesisten, der BDA und die DGAI, als unsere wissenschaftliche Fachgesellschaft.
Ehrlicherweise, ich habe das so gut wie gar nicht mitbekommen. Ja, und gerade deswegen finde ich es wichtig, dass wir drüber sprechen und vielleicht einfach nochmal mit unserer Reichweite auch noch ein paar mehr Leute dafür so ein bisschen sensibilisieren, dass das gerade ein Thema ist. Und lass uns nochmal ein bisschen genauer einsteigen, was Sie vorhaben und wie ihr gerade versucht, sozusagen dagegen zu halten.
Also der Grundgedanke ist beispielsweise, dass viele Facharztweiterbildungen einen Anteil beinhalten oder die Möglichkeit beinhalten, dass man fachfremde Zeiten anerkennen lassen kann. Na, dass man zum Beispiel, wenn man in einer internistischen Weiterbildung war, ein Jahr lang und dann in die Anästhesie wechselt, dass man sich eben auch eine gewisse Zeit anerkennen lassen kann durch die Ärztekammern. Und die Auffassung der Ständigen Kommission ist, dass das nicht so häufig genutzt wird und auch nicht notwendig ist und dass man diesen Teil, dieses Jahr, was ja möglich ist, maximal anzuerkennen, rauskürzen könnte und die Facharztweiterbildung für Anästhesie auf 4 Jahre verkürzen könnte. Und das ist in unseren Augen leider viel zu kurz gedacht. Und ich kenne nicht die genauen Beweggründe, die dahinter stehen, ob man quasi versuchen möchte, dadurch einen Facharztleit zu bekommen und die Facharztdichte dann zu erhöhen oder Fachärztinnendichte zu erhöhen.
Was erhöht ja die Qualität nicht.
Das ist nämlich das Problem.
Also ergibt sich mir jetzt so gar nicht, warum man das machen sollte, aber ja, entschuldige.
Nee, genau, aber das ist das Problem. Also es braucht mehr als 4 Jahre, um unser Fachgebiet wirklich auf Facharztreife zu lernen. Also das ist bei allen anderen ja genauso. Und das sehen auch viele andere Fachverbände so. Die einzigen, die da mitziehen oder wo man vielleicht auch noch verstehen kann, warum die das so argumentieren, sind die Neurologinnen, und die sagen, die Psychiatrie ist zumindest diskussionswürdig, ob das unbedingt immer so sein muss, wo wir als Außenstehende vielleicht schon sehen, ja, es gibt schon deutliche Verbindungen zwischen den Fächern, wo es auch sinnvoll sein kann, das mitgemacht zu haben. Aber bei uns, für unser Fach, macht es überhaupt keinen Sinn.
Ja, sehe ich ehrlicherweise auch so, weil ich ganz, ganz viele Dinge irgendwie allein schon zeitlich gesehen, du kriegst es einfach nicht unter in 4 Jahren. Mal abgesehen davon glaube ich auch, dass die Anästhesie ja sowieso immer so ein bisschen als so eine Hilfswissenschaft angesehen wird. Und ich glaube, das würde das noch zusätzlich erhöhen, dieses Ansehen davon. So nach dem Motto, ach ja, du bist ja nach 4 Jahren fertig. Aber guck mal, ich Chirurg bin erst nach 6 oder 7 Jahren irgendwie mit meinem Facharzt fertig. Dass wir nach einer Facharztausbildung aber wirklich alles abdecken können und zwar wirklich auf Facharztniveau und dass das in einigen chirurgischen Fächern nicht immer der Fall ist, dass die alles alleine operieren können, das ist jetzt mal eine ganz andere Sache.
Das sehe ich genauso. Also wir müssen ja in unserer Selbstwahrnehmung auch wegkommen von wir sind ein Assistenzfach zu wir sind perioperative Spezialistinnen. Ja. Wir sind dafür zuständig, dass unsere Patientinnen gut betreut werden, sowohl vor der Narkose, während der Operation, als auch im Nachhinein in der Intensivmedizin. Und das lässt sich innerhalb von 4 Jahren überhaupt nicht abbilden. Dazu kommt, also wir sind ja auch jetzt, steigen ja in die Argumentation ein, warum wir das nicht so sehen. Es gibt diverse Evaluationen aus verschiedenen Fächern, dass die Weiterbildung einfach gar nicht diese Qualität liefert, die wir eigentlich im Moment wünschen. Wir haben da intern im Young BDA auch eine Umfrage durchgeführt letztes Jahr, wo wir die ersten Zahlen schon auf Treffen und Konferenzen gezeigt haben, die wir jetzt zeitnah, sind wir gerade im Präsidium dran, das in einem Beitrag in der A&I zu veröffentlichen, die auch zeigen, Supervision fehlt und Feedback fehlt und wie will man dann qualitativ wirklich eine Ausbildung machen? Oder Weiterbildung, muss man ja sagen.
Nee, auf jeden Fall. Also ich halte das für einen ganz, ganz falschen Schritt und ich denke, wir sollten das alle unterstützen in der Anästhesiologie, dass wir nicht auf eine solche Facharztzeit kommen, wenn ich ehrlich bin. Gibt es noch was du irgendwie diesbezüglich gerne mitgeben wollen würdest, irgendwie, wie man sich vielleicht auch engagieren kann, wie man das Ganze unterstützen kann oder was es da Besonderes noch zu bedenken gibt?
Also unterstützen, also das Thema ist jetzt vielseitig adressiert und ich denke auch, dass da erstmal ein Riegel vorgeschoben ist. Das ist auch so das, was ich aus dem BDA gehört habe. Und dass da jetzt einmal das in Ruhe aufgerollt wird, bevor da jetzt irgendein Aktionismus passiert. Aber wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzen möchte, dann sind wir als Young BDA, denke ich, ein guter Ansprechpartner. Ihr könnt euch gerne an mich wenden. Wir haben eine WhatsApp-Community, wo man solche aktuellen Themen dann natürlich auch mitbekommt und darüber diskutieren kann. Und wo wir auch verschiedene berufspolitische Projekte ja initiieren und auch durchführen. Unter anderem zum Thema arbeitsbedingte Fatigue, was ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann mal angesprochen hatte.
Zumindest auf dem DGAI-Jahreskongress.
Genau. Und ansonsten ein Thema, was halt immer wieder dabei ist, ist Weiterbildung. Wie können wir es besser hinbekommen? Wie können wir darauf hinwirken? Also wer da Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden oder auf der Seite des BDAs auch mal nach unseren Kontaktmöglichkeiten. Also ich mache das ja nicht alleine.
Die können wir ja auch verlinken.
Genau.
Ja, genau. Machen wir einfach noch einen Link mit in die Shownotes und dann könnt ihr euch da noch erkundigen. Und falls ihr den Kontakt von Gerrit haben wollt, also wir haben da einen ganz engen Draht, würde ich sagen, und auch schon wieder ein neues Projekt am Start, was vielleicht dann wieder einige Jahre dauern wird, bis wir das veröffentlichen. Aber es wird cool, es wird cool. Ich teaser es jetzt schon mal an für in mehreren Jahren. Aber genau, nee, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, davon kurz zu berichten. Und dass wir einfach mehr Awareness für dieses Thema haben und vielleicht uns ja wirklich irgendwie in der Community dann wiedersehen.
Immer wieder gerne und vielen Dank, dass ihr dem auch Zeit einräumt, dass man sowas dann auch kommunizieren darf.
Auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig. Also Gerrit, bis dann. Danke.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.